Ich glaube, es ist ungewöhnlich, dass der Prediger auf die Zuhörer warten muss. Falls du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne aufmachen. Kapitel 9 am Ende vom Römerbrief. Aber ich möchte diesen Abschnitt heute als ganzes lesen. Ich komme dahin. Wie ihr merkt, ich habe was im Mund und ich habe meine Tasse da und ich habe diese Revoice-Tabletten genommen heute. Meine Stimme geht langsam den Bach runter. Aber bis jetzt hält es. Mal gucken. Wegen morgen. Ich wollte diesen Abschnitt, diesen Kapitel um plus etwas als Ganzes lesen. Ich wollte einfach, als ich durchgelesen habe am Montag, Dienstag, habe ich gedacht, das kann ich nicht auseinanderreißen. Ich finde es Paulus nimmt uns weiter mit auf diese Reise, als er versucht hat, die Römer Bescheid zu sagen, klar zu sagen, es gibt diesen Weg. Und manche sind auf dem falschen Weg. Und darum geht es heute. Paulus möchte das zu sagen, auch zu sagen, dass die Verlorenen nicht aufgrund von irgendetwas gerichtet werden, das Gott ihnen getan hat, sondern aufgrund ihrer eigenen Unwillens an Jesus Christus zu glauben. Jeder wird selbst für seine Sünden beantworten müssen. Und wenn man an Jesus glaubt, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, als wir durch Römerbrief gehen. Was sagt Paulus? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Das dürfen wir nicht vergessen, als wir durchgehen. Sein Opfer zusammen mit unserem Glauben schenkt uns Leben und Frieden. Und das ist eine wunderbare Aussage und Versprechen, das wir von Gott haben. Und das ist der richtige Weg. Ich habe mehrmals in dieser Predigtreihe von falschen Wegen gesprochen. Das Laufen im Harz war einer, vor Jahren, jetzt. Auf die Rückfahrt, weil letzte Woche, Cindy, als du draußen warst, auf die Rückfahrt von Wolfsburg. Ja, nördlich von Wolfsburg, in diesem Dorf, von Kelsey und Embers Konzert, da haben wir beide, naja, nicht verfahren, aber die Schilder waren nicht richtig. Einfach. Habt ihr von der Frau aus Belgien gehört, die sich etwas verfahren hat? Eigentlich wollte sie nur mit dem Auto zum Brüsseler Bahnhof fahren. Eine Fahrt von ungefähr 60 Kilometer, um einen Freund abzuholen. Und nachdem sie knapp 1500 Kilometer gefahren war, fiel ihr auf, dass etwas nicht stimmte. Vor allem die Sprache. Die 67-jährige Belgier war in Zagreb, Kroatien. Finde ich witzig, aber was noch erschreckend ist, ist, ich kann mir vorstellen, dass ich sowas mache. Nee, nicht so weit. Nicht so weit. Hoffentlich nicht so weit. So viel starre ich nicht auf unserem Navi. Ja. Paulus versucht weiter, uns zu helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Lesen wir. Kapitel 9, Abvers 30. Ja. Was sollen wir nun dazu sagen? Nur dies. Die Menschen aus den anderen Völkern sind durch den Glauben von Gott gerecht gesprochen worden, obwohl sie die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht gesucht haben. Die Juden aber, die durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht werden wollten, haben dieses Ziel nicht erreicht. Warum nicht? Weil sie versuchen, durch ihre eigenen guten Taten vor Gott gerecht zu werden und dadurch das Gesetz zu erfüllen, statt auf den Glauben zu vertrauen. So stolperten sie über den Stein des Anstoßes. Denn hier ist Christus gemeint. Wie es schon in der Schrift steht, ich lege in Jerusalem oder Zion einen Stein, über den die Menschen stolpern werden, und einen Felsen, an dem viele zu Fall kommen werden. Doch wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Liebe Freunde, ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Ich kann bezeugen, mit welcher Hingabe sie Gott dienen, aber es fehlt ihnen die richtige Erkenntnis. Denn sie haben nicht erkannt, auf welche Weise Gott die Menschen gerecht erklärt. Stattdessen gehen sie ihren eigenen Weg, indem sie versuchen, das Gesetz zu halten, um dadurch die Anerkennung Gottes vor Gott gerecht dazustehen, zu gewinnen. Damit lehnen sie den Weg Gottes ab. Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Denn Mose schrieb, dass man alle Gebote des Gesetzes erfüllen muss, um durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden oder Leben zu haben. Wer aber durch den Glauben vor Gott bestehen will, dem sollt ihr sagen, du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden und ihn herabzuholen. Und du musst nicht in die Tiefe hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir ganz nah. Sie ist auf deinen Lippen und in deinen Herzen. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkünden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. So heißt es in der Schrift, wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen oder beschämt werden. Das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nicht von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und wie soll jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Was ist gemeint, wenn es in der Schrift heißt, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Doch nicht jeder nimmt die gute Botschaft an. Wie auch der Propheten Jesaja sagte, Herr, wer hat unsere Predigt geglaubt? Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus oder durch das Wort Christi. Aber was ist nun mit den Juden? Haben Sie die Botschaft wirklich gehört? Ja, das haben Sie. Die Botschaft breitete sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Aber hat das Volk Israel sie auch wirklich verstanden? Ja, das haben sie. Denn schon bei Moses steht geschrieben, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das nicht mein Volk ist. Ich will euch zornig machen auf ein Volk, das nichts von mir weiß. Und Jesaja wagte zu sagen, ich habe mich von Menschen finden lassen, die nicht nach mir suchten. Ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. Über Israel aber sprach Gott, den ganzen Tag stand ich mit offenen Armen. Eine Übersetzung, Hände ausgestreckt, finde ich auch schön. Vor einem Volk, das mir nicht gehorcht und sich mir widersetzt. Wow. Ein Monat lang können wir hier bleiben. Nicht in diesem Raum, aber in diesem Text. Uns beschäftigen mit das, was Paulus hier sagt. versuche auch heute ein paar Dinge rauszunehmen. Ich werde nicht alles erwähnen können, aber dazu habt ihr Futter für die Woche. Ja? Paulus spricht hier von dem Stein des Anstoßes. Ich finde interessant, in Matthäus 21, 42 spricht Jesus: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Und er zitiert Psalm 100, ja, da steht es, 118, Vers 22. Paulus zitiert auch Jesaja 28, 16. Deshalb spricht Gott der Herr: Seht her, ich lege einen Stein in Jerusalem, ein kostbarer Eckstein, der fest verankert ist. Wer glaubt, bleibt bestehen. Eckstein, das kennen wir nicht so sehr heutzutage, oder? Damals hat jeder gewusst, wusste jeder, was ein Eckstein war. Es war notwendig, um ein solides Haus aufzubauen. So habe ich verstanden. Jemand fängt damit an, um das Haus zu bauen. Und wenn dieser Eckstein nicht genau richtig gesetzt ist und fest, wird das Haus nichts oder schief. Aber das Bild, was Paulus uns hier gibt, ist etwas Ungewöhnliches. Weil man nicht normalerweise, denke ich, darüber stolpern würde. Aber er benutzt dieses Bild, um zu sagen: Leute, Jesus ist für euch ein Stolperstein. Er meinte die Juden. Paulus will seinen Zuhörern klar machen, dass ein Mensch nur durch den Glauben an Jesus vor Gott gerecht stehen kann. Es gibt drei Aspekte. Zuerst von Gottes Botschaft, dass ich am Anfang von dieser Stelle bemerkt habe: Gott ist dem Bund treu geblieben. Habt ihr das bemerkt in dem Text? Ich habe war das Neues Leben oder Hoffnung für alle? Was stand da unter? Neues Leben, danke. Ich habe die Neues Leben Übersetzung benutzt, weil zumindest auf meinem Programm stand viele alttestamentliche Bibelstellen. Aber Paulus hat so viel vom Alten Testament zitiert, besonders in diesem Kapitel, um zu sagen, Gott ist treu in seinen Zusagen, was er geplant hat, wie er im Voraus geplant hat, wie Jesus kommt und kommen würden und unter das Volk agieren sollte. Er hat auch im Sinn, wie die Juden und Heiden reagieren werden. Nur Israel hat es nicht verstanden. Gott hat sogar diese falsche Auslegung in seinem Plan flechten können. Und das finde ich wahnsinnig. Dass Gott sowas, das wir als negativ denken würde, er hat das in seinem Plan benutzt. Zweitens, der Glaube ist vorgesehen als Kennzeichen, um zu Gottes Familie zu gehören und nicht irgendwelchen Werke des jüdischen Gesetzes. Deswegen können Heiden, Griechen, wir an Jesus glauben, Mitglieder in seinem Volk Gottes sein. Und drittens, das Gesetz war nicht ein Kennzeichen. Zur Zeit Paulus haben die Juden versucht, das Gesetz zum Kennzeichen der Mitgliedschaft von Gottes Familie zu machen. Paulus war genau so gestimmt, bevor er Jesus auf dem Weg nach Damaskus gesehen hat, vor seiner Bekehrung. Pingelig treu zu dem Gesetz sollte alle beweisen, dass sie wirklich die, die wahre Kinder Abrahams sind. Aber das gehörte nicht zum Gottesplan. Da stolpern sie über Jesus, den Stein, das Fundament der wahren Familie Gottes. Deshalb verstanden sie weder Gottes Absichten mit dem Bund noch die Tatsache, dass Gott seinen Verheißungen treu geblieben war, als er den Messias gesandt hatte. Das Ziel geht auf Jesus zu. Er vollendete Gottes Plan, was Gott immer vorhat und vorgesehen hat. In Vers 6 macht Paulus eine interessante Aussage. Wer aber durch den Glauben vor Gott bestehen will, sagte er, es ist, als ob einige Zuhörer es schon verstanden haben, um gerecht vor Gott zu stehen, muss man daran glauben. Aber das Alte hängt noch herum. Das alte Muster und die alten Gewohnheiten saßen für sie noch tief. Ich muss was tun, um gerecht vor Gott zu stehen. Und Paulus beruhigt sie und sagt in Vers 6, du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden, ihn herabzuholen. Du musst nicht in die Tiefe hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Heißt nicht, dass er glaubt, dass Jesus im Grab geblieben ist. Nein, er benutzt das als Beispiel. Denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist wo? Ist dir ganz nah. Sie ist auf deinen Lippen sogar und in deinem Herzen. Die paar Sätze kommen aus 5. Mose 30. Und die Kapitel 28, 29 und 30 kommen nach einer ziemlich langen Rede von Mose, kurz bevor die Israeliten in das verheißene Land einziehen. Sie beschreiben diesen Kapitel, was Israel zukünftig erleben wird. Gott segnet, wenn Israel seine Gebote hält, und er warnt vor dem Fluch, wenn sie ungehorsam sind. Das hören wir oft, oder? Im Alten Testament. Segen und Fluch. Segen und Fluch. Das Schlimmste für sie ist, aus dem Land herausgetrieben zu werden und ins Exil zu gehen. Darum geht es in Kapitel 28 und 29. Im 5. Mose. Aber dann im 30. Kapitel verspricht Gott noch etwas. Wenn das Volk, während sie im Exil sind, ihr Herzen zu ihm wenden, wird er ihr Herzen erneuern. Sie müssen ihn nicht suchen. Er wird sie finden. Jetzt zeigt, Paulus nimmt diese Stelle aus dem Alten Testament, aus dieser sehr langen Geschichte. Und Paulus zeigt uns die Erfüllung der originalen Aussage von 5. Mose 30. Er redet nicht von Weisheit oder neuen Vorschriften für den Tempelgottesdienst, sondern von Jesus. Jesus ist Gottes neues Gnadengeschenk, das dem ursprünglichen Gesetz entspricht, aber in einer völlig neuen Form. Paulus ist immer noch dabei, seine ursprüngliche Frage vom Anfang des Kapitels zu beantworten. Wie können seine Landsleute gerettet werden? Das hängt ihm wirklich am Herzen. Und das Versprechen aus 5. Mose ist denn Jesus Christus wahr geworden. Und das will er, da will er keine Missverständnisse haben unter den Zuhörern von dem Brief. In den Versen 11 bis 13 haben wir sozusagen Paulus' Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben. Gott erstens offenbart den Weg der Rettung für alle Völker, für alle Zeiten. Zweitens, Gott offenbart die Rettung in einer neuen Form durch den Glauben. Und drittens, jeder Mensch, der Jesus als Herr öffentlich anerkennt und im Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, trägt damit das Erkennungszeichen. Für die Juden oder jeden männlichen Juden war das Erkennungszeichen die Beschneidung. Und Paulus beschreibt das Neue als eine Beschneidung des Herzens. Und das haben wir schon bereits. Das haben wir in Römer 2, 29 gehabt. Wahrer Jude ist der, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Und die wahre Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist Gottes und geschieht nicht durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes. Wer diese Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. Ich mag es, wie N.T. Wright das beschrieben hat in dieser Stelle. Das verwandelte Herz ist das Zeichen dafür, dass jemand Mitglied der neuen Bundesfamilie und des Volkes Gottes geworden ist, wie Gott es in 5. Mose 30 versprochen hat. Und jetzt kommen wir zu Vers 14, Kapitel 10, Vers 14. Jetzt redet Paulus mit der Gemeinde in Rom und auch mit uns Tacheles. Kann man das noch sagen heutzutage? Benutzt man noch das Wort? Okay. Er redet geradeaus. Er redet jetzt sehr direkt. Glaube kommt aus dem Hören. Hören kommt aus der Botschaft des Messias. Das griechische Wort ist interessant hier. Aus dem Wort Christi. Und es ist das griechische Wort Rhema. Nicht Logos hier, es ist Rhema. Und Rhema ist das Wort benutzt auf Griechisch, wenn man spezifische Worte erwähnen will. Ein gutes Beispiel ist in Matthäus 4,4 bei der Versuchung Jesu vom Teufel. Der Mensch, Jesus sagte, der Mensch lebt, oder antwortet den Teufel, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Nein. Dann benutzt Paulus Israel als Beispiel. Das Volk hat versucht, sich selbst und Gottes Plan nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, statt nach Gottes Vorstellungen. Und Paulus zitiert viele alte testamentliche Stellen, um zu verdeutlichen, Gott hat immer diesen Plan. Hey Leute, es ist nicht was Neues hier. Es ist nicht schön, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Und diese gute Nachricht hat er bereits in Vers 9 erwähnt. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Herr ist, in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Darum haben wir eine Aufgabe, die gute Nachricht an anderen Menschen zu bringen. Und ich sehe, dass in diesem Zusammenhang, dass Paulus meint das als eine tägliche Aufgabe. Es ist nicht nur etwas, das wir sonntags machen. Wenn jemand hier vorne steht und predigt, das ist auch wichtig, aber nicht nur. Dieses Kapitel zeigt uns, in welcher wunderbaren Art und Weise Gott das Evangelium seinen Weg in die Welt gebannt hat. Durch uns. Durch unsere Worte. Durch uns und wie wir leben. Ich habe versucht, diesen Zitat zu finden. Ich habe das auf Englisch gehört. Es geht irgendwie so, das beste Predigt, die man haben kann, ist manchmal eine Predigt, die man hört. Nee, eine Predigt, die man sieht. Vielleicht kann man das besser übersetzen. Wie wir leben, ist genauso wichtig als die Worte, die wir benutzen, um von diesem Evangelium zu sprechen. Da sollte ein Einklang sein. Ja, wir sind sündige Menschen. Wir sind nicht vollkommen. Wir machen Fehler. Aber in ihrer Ganzheit ist das, was hier gemeint ist. N.T. Wright stellt eine Frage in seinem Kommentar am Ende von diesem Kapitel. Hat mich zum Nachdenken gebracht. Und eine Frage, die wir wirklich ernsthaft überlegen müssen, wenn wir das Evangelium predigen wollen. Er sagte, die Stolzen wurden gedemütigt und die Niedrigen erhöht. Geschieht das auch, wenn das Evangelium heute gepredigt wird? Und wenn nicht, warum nicht? Gott will in uns wirken. Er will die Stolzen ein Stück runterbringen und die Gedemütigten höher stellen. Er will uns näher zu ihm bringen und uns zeigen, dass Gottes Plan immer so war, dass Jesus eines Tages kommt, um uns von diesem neuen Weg, wichtigen Weg, zeigen. Nächste Woche geht der Brief weiter. Don ist dran, ich bin sehr froh, weil es ist im 11. Kapitel. Und das ist auch kein einfaches Kapitel für uns, zu verstehen, was meint Paulus hier. Aber das ist seine Aufgabe, nicht meine. Beten wir zusammen. Herr, ich danke dir, dass du solche Menschen benutzt hast wie Paulus und ihn von seinem Weg umgekehrt hast. Und dass er uns selbst ein gutes Beispiel geworden ist, ein Vorbild, wie wir leben und dir dienen können. Danke auch. Ich danke dir auch, Vater, für die Vorbilder, die wir in diesem Leben haben. Das ist ein Segen. Wir danken dir auch, Vater, wenn wir diese Aufgabe haben, Vorbilder zu sein, Mentor zu sein für andere Menschen, dass wir erkennen, Vater, das ist keine leichte Aufgabe und hat viel Verantwortung. Und wir brauchen Diese Menschen brauchen dein Segen und deine Hilfe und deine Kraft. Danke dir für heute. Danke dir für die Zeit zusammen und die Ermutigung, die wir voneinander bekommen haben durch deinen Geist. Herr, ich bitte um dein Segen. Bitte segne uns. Bitte behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht über uns leuchten. Und Herr, sei uns gnädig. Vater, erhebe dein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Gott hat die Macht, euch vor dem Versagen zu bewahren und dahin zu bringen, wo ihr fehlerlos und voll Freude seine Herrlichkeit sehen werdet. Ihm, dem einzigen Gott, der uns rettet durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Herrlichkeit, Hoheit, Macht und Herrschaft von Ewigkeit her, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Danke, dass du gekommen bist heute, dass du hier bist. Wir haben ein bisschen Zeit für Kaffee und Konversation und Ermutigen. Gott segne euch.
Ich habe Autos gespielt und Äpfel gegessen.